Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was meint ihr, was Menschen im Allgemeinen antreibt? Was ist die Basis, auf welchen wir eine Entscheidung treffen oder warum wir in die eine oder in die andere Richtung gehen? Wenn man sich diese Frage überlegt, wird man oberflächlich antworten und sagen, es sind ja wohl die Überlegungen, die Gedanken, die wir haben, die Wünsche oder im besten Fall ist es vielleicht eine Vision, die uns Menschen antreibt und die uns Entscheidungen treffen lässt. Doch wenn wir uns wiederum überlegen, wie solche Gedankenprozesse ablaufen und wie sie eigentlich gesteuert werden, dann kommen wir dahin zu sagen, dass es eigentlich die tiefsten Wünsche und auch das Verlangen, man könnte vielleicht auch Begierden sagen, dass es die Begierden sind, die Menschen antreibt und die ihnen den einen oder anderen Weg einschlagen lässt. Wenn man sich Biografien von Menschen anschaut, das müssen jetzt gar nicht Christen sein, ist egal, was für Menschen, und man dadurch einen Blick so ein bisschen tiefer hinter die Kulisse eines Menschen nehmen darf, dann kommen wir immer wieder auf die innersten Wünsche und Bedürfnisse und auch die Begierden eines Menschen und die geben uns einen Aufschluss darüber, warum jetzt ein Mensch die eine oder andere Entscheidung getroffen hat und was ihn auch vielleicht sein Leben lang angetrieben und dazu bewogen hat, das eine oder das andere eben zu tun. In Biografien ist es dann häufig auch so, dass es oftmals in einem Leben ein einschneidendes Ereignis gibt, das eben dazu führt, dass der Protagonist dann eben den einen oder anderen Weg einschlug und dass dies auch ihn sein Leben lang begleitet und auch geprägt hat. Und auch in unserer heutigen Predigt geht es ebenfalls um so ein einschneidendes Ereignis, hinter dem aber viel mehr steckt als eine einfache Meinungsänderung oder das Einschlagen eines geringfügigen anderen Weges. Wir schauen heute auf die Umkehr des Paulus oder wenn man so will, auf die Wandlung des Saulus zum Paulus. In der Apostelgeschichte werden uns mehrere Bekehrungsereignisse relativ detailliert vorgestellt, die alle so ein bisschen einen anderen Fokus haben. Wir hatten beispielsweise schon vom Kämmerer aus Äthiopien gehört, bei dem eben so das Fokus auf das Wirken des Wortes Gottes lag und uns da aufgezeigt worden ist, dass der Mensch allein durch das Hören des Wortes Gottes zu Gott umkehrt und wie wichtig in diesem Zusammenhang eben auch der Evangelisationsauftrag ist. Dann gab es auch noch Simon, den Zauberer, dem ebenfalls das Wort gepredigt wurde, doch sein Herz wurde durch das Wort nicht verändert, sein Fokus blieb eben mehr auf die Gaben als auf den Geber gerichtet. In unserem heutigen Predigttext sehen wir dagegen, wie ein Mensch durch das Wirken Gottes in Verbindung mit seinem Wort tiefgreifend verändert wird und wie eine wahre Umkehr stattfindet. Lass uns gemeinsam Apostelgeschichte 9, die Verse 1 erstmal bis 22 lesen. Saulus aber, der noch Drogen und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias! Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam, um ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde.
Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er die Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinem Namen vor den Heiden und Könige und vor den Kindern Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen. Und er stand auf und ließ sich taufen und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen ist, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Wir hatten schon bei der letzten Predigt von mir, da ging es eben um Simon den Zauberer, im Zusammenhang mit den Zeichen und Wundern und auch des Gebetes für die Ausgießung des Geistes davon gesprochen, dass die Apostelgeschichte in einer ganz besonderen Zeit stattgefunden hat und dass Gott in dieser Zeit viele Dinge sichtbar gewirkt hat, um die Glaubhaftigkeit der Bibel und auch der Person Jesus Christus sowie die Echtheit der Gemeinde eben auch als neues Israel zu unterstreichen. Und auch diese Begebenheit aus unserem Predigttext würde ich jetzt daher nicht als Muster einer gewöhnlichen Bekehrung sehen, aber doch zeigt sie einige Prinzipien auf, die auch für uns gelten. Denn ja, es gibt auch heute noch sehr außergewöhnliche Bekehrungen, und doch läuft es meist viel unspektakulärer ab, indem Menschen teilweise von Kindesbeinen an Gottes Wort hören und Gott dadurch manchmal auch ganz langsam in ihrem Herzen wirkt und es verändert, ohne dass man jetzt von dem genauen Zeitpunkt sprechen könnte, wie das eben bei Saulus war, und doch so, dass ein Herz eine neue Gesinnung bekommt und völlig erneuert wird und ein Glaube an Jesus Christus in das Herz gelegt worden ist. Und somit kommen wir auch zum ersten Punkt. Ich habe den mal genannt vom unfreien Willen. Umkehr ist von Gott gewirkt und beginnt mit einem veränderten Denken. Ich habe den Punkt vielleicht etwas eigenwillig benannt, aber ich habe vor kurzem angefangen, das Buch vom unfreien Willen von Martin Luther zu lesen. Und in diesem Buch geht es eben sehr um das Predigtthema heute und deswegen ist es eigentlich auch sehr passend. Wir hatten ja gerade den Predigttext gelesen und anfangs wird uns davon berichtet, Saulus aber, der noch drohend und mordschnaubte gegen die Jünger. Uns wird berichtet von einem Saulus, der am liebsten alle Christen umbringen wollte und der seine ganze Energie darauf setzt, die Christen zu verfolgen, und er möchte es auch in einem rechtlich sicheren Rahmen machen, geht deswegen zu den hohen Priestern, holt sich dann noch ein Einwilligungsschreiben, und die hohen Priester waren eben damals somit die höchste Autorität, die auch in Verbindung mit den Beherrschern, mit den Römern standen, und so hat er sich da die Einwilligung geholt und hat sich auf den Weg gemacht, nach Damaskus zu gehen, weil Jerusalem hat er vermutlich schon sehr viele Jünger gefangen genommen und hat eben gehört, dass es sich jetzt auch in andere Städte verbreitet und wollte eben da die Verbreitung eindämmen und hat sich deswegen direkt auf den Weg nach Damaskus gemacht. Und wenn wir uns überlegen, wie hat der Predigttext aufgehört, dann hat er damit aufgehört, dass Saulus selber in die Synagogen gegangen ist, aber nicht um die Christen zu verfolgen. Nein, er selber ist ein Christ geworden und er wollte Christus bekennen und verkündigen und hat es sich auf die Fahne geschrieben, den Juden Christus zu beweisen, ihnen zu zeigen, dass er der Messias ist, der von Gott verheißen war. Wir können uns fragen, wie kam denn diese so krasse Umkehr zustande? Mir ist als erstes aufgefallen, als ich so den Predigttext gelesen habe, dass eigentlich die ganze Begebenheit über Gott derjenige ist, der am Wirken ist. Es war das Eingreifen Gottes, welches Saulus vom Pferd holte. Und es war Christus, der sich ihm geoffenbart hat. Deswegen wird dann Paulus später auch Apostel genannt, obwohl er nie einer der Jünger war. Und ja, zu ihm gesprochen hat. Saulus dagegen, er war in der Situation dann blind, er konnte eigentlich gar nichts machen. Selbst er war auf seine Freunde angewiesen, die ihn dann überhaupt nach Damaskus schaffen mussten. Und Gott hat dann eben auch Ananias dazu berufen, dass er zu dem Paulus geht und sich auf die Suche nach ihm machte, um ihm eben das Evangelium nochmal zu verkünden, um mit ihm zu sprechen und um ihn wieder sehen zu machen. Und wir hatten auch davon gelesen, nachdem dann Ananias den Saulus gefunden, mit ihm gesprochen und mit ihm gebetet hat, dass Paulus plötzlich wieder klar sehen konnte, und zwar nicht nur körperlich, sondern erstmalig auch geistig. Und dass er sich daraufhin dann auch direkt taufen ließ. Und so können wir in den ganzen Begebenheiten spüren, dass es Gott ist, der die Fäden gezogen hat und ja, dass Christus sich ihm geoffenbart hat und ihn so zur Umkehr geführt hat. Als zweites fällt auf, wie sehr sich Paulus Verlangen und Sinnen verändert hat. In dem Predigttext wird so deutlich, wie sehr sich eben das ganze Denken und Wollen von Paulus verändert hat, wie er sich auf den Weg machte, um Christen zu verfolgen, sie aus der Synagoge zu vertreiben, gefangen wegzuführen und wie es damit endete, dass er Christus selber in der Synagoge mit Vollmacht verkündigte. Doch wie kam diese Veränderung zustande? Und das führt uns auch zu der Frage nach dem freien Willen. Und an dieser Stelle gibt es ganz verschiedene, weit voneinander abweichende Ansätze. Es gibt die einen, die sagen, dass sich jeder Mensch ganz klar aus freien Stücken für oder Gott entscheiden kann und dass er diese Entscheidung unabhängig von Gottes Wirken oder Vorherbestimmung treffen muss. Das heißt, der Mensch ist völlig frei in der Entscheidung und Gott lässt bewusst den Menschen die Entscheidung offen, um zu sehen, liebt der Mensch jetzt mich wirklich, möchte er mir wirklich folgen oder eben nicht. Das andere Extrem ist dann die Annahme, dass man sagt, der Mensch kann überhaupt gar keine Entscheidung selbstständig treffen. Der Mensch ist eher wie ein Roboter, der von Anfang bis Ende so programmiert ist, damit er überhaupt gar keinen Entscheidungsspielraum hat und dass alles im Menschen so passiert, wie es eben passieren muss. Ich denke, uns ist klar, dass es keine dieser extremen Positionen dementsprechend, was uns die Bibel zu dem Thema lehrt und was sich auch in der Begebenheit von Apostelgeschichte 9 widerspiegelt. Wenn man sich eben die großen Reformatoren zu diesem Thema anschaut, dann stellt man fest, dass sie nicht davon ausgehen, dass wir Menschen Roboter sind, die keine eigenen Entscheidungen treffen und gewissermaßen vorprogrammiert sind. Nein, sie würden schon sagen, dass der Mensch seine Entscheidung, ich sag mal, technisch gesehen frei treffen kann. Doch die wirkliche Frage ist, auf welcher Grundlage wir eigentlich unsere Entscheidungen treffen. Und da würden sie sagen, dass der Mensch seine Entscheidung anhand eben seiner Wünsche, seiner Gesinnung und seinem Verlangen und seiner Begierde trifft. Und genau dieser Umstand führt eben dann dazu, dass der Mensch in seiner Entscheidung dann doch nicht wirklich frei ist, sondern sie immer anhand seiner Gesinnung, die eben einer sündigen, verdorbenen Natur entspringt, trifft. Wenn wir uns überlegen, was die Bibel zu unsere Gesinnung sagt und zu dem, wie wir denken, dann sagt sie schon relativ früh, und zwar in 1. Mose 6, sagt Gott über den Menschen, ich lese ab die Verse 5 und 6, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und dass alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Wir lesen hier eine Aussage, die auf alle Menschen zutrifft, dass die ganzen Gedanken, dass unser Herz von Grund auf böse ist und wir in diesen Begierden gefangen sind. Wir können das auch nochmal in Epheser 2, Vers 1 bis 4 nachlesen, da geht auch Paulus nochmal drauf ein und sagt es eigentlich genauso, dass die Menschen in den Lüsten nach dem Lauf der Weltzeit leben und eigentlich darin gefangen und tot in der Sünde sind. Das heißt, alle Menschen sind seit dem Sündenfall so verdorben, dass sich kein einziger von sich aus für Gott entscheiden oder noch nicht mal auf die Suche nach ihm machen würde, wie eben Paulus es auch umfangreich im Römerbrief behandelt. Das heißt, der Mensch könnte sich technisch für Gott entscheiden, aber aufgrund seiner sündigen Natur, so erklärt es uns die Bibel, würde er es niemals machen. Die Sünde und die Begierden bringen den Menschen immer dazu, dass er sich gegen Gott und gegen seine Gebote entscheidet. Und so können wir sagen, dass der Wille des Menschen nicht frei ist, sondern dass er vielmehr in der Knechtschaft der Sünde gefangen ist. Ich möchte das mit einem Beispiel veranschaulichen, das ich auch mal in der Predigt gehört habe. Und zwar, stellt euch vor, es ist Mittagszeit, ihr habt alle großen Hunger und angenommen, ich komme rein mit einem Teller duftender Pizza und so wie, und jetzt entschuldige ich den Vergleich, mit einer Schüssel Erbrochenem. Und ich setze euch das zur Auswahl vor. Für was würdet ihr euch entscheiden? Und ich bin mir da relativ sicher, dass sich jeder von euch für die Pizza entscheiden würde, auch wenn ihr technisch dazu in der Lage wärt, euch für die Schüssel Erbrochenes zu entscheiden. Aber eure Gedanken, eure Wünsche lassen letztendlich gar keinen anderen Entschluss zu, als dass ihr euch für die Pizza entscheidet würdet. Und so ist es auch mit dem Menschen in Bezug auf Gott und die Erlösung, die er in Christus geschaffen hat. Der natürliche Mensch, der sündige Mensch wird sich immer und immer wieder dagegen entscheiden. Er wird sich gegen die Erlösung, die Gott in Christus Jesus erschaffen hat, entscheiden. Er wird sich immer wieder gegen Gott und gegen den Weg durch die enge Pforte entscheiden und immer für das Leben in der Welt und die Sünde immer als etwas Begehrenswertes empfinden. Und deswegen musste Gott selbst eingreifen und dem Menschen neues Herz einpflanzen, wie wir es in Hesekiel 36 oder auch Jeremia 31 lesen können. Gott musste die Gedanken und die Gesinnung völlig erneuern und den Menschen das helle Licht des Evangeliums aufleuchten lassen und dem Glauben schenken. Und nur so, und dann kann auch der Mensch nicht anders, wird sich ein Mensch für Gott entscheiden und sich aufmachen und Gott nachfolgen. Gott bewirkt diese Herzensänderung und die daraus folgende Umkehr durch sein Wort im Herzen eines Menschen. Und wir können bei Saulus sehen, wie sehr sich seine Gesinnung verändert hat, indem er eben Christus und auch die Christen nicht mehr verfolgte, sondern selbst Christ wurde und Christus predigte. Und auch wenn bei vielen von uns die Gesinnungs- und Herzensänderung wesentlich unscheinbarer und vielleicht auch langsamer ablief als bei Paulus, so hat Gott sie doch in jedem Christen bewegt und ihn unweigerlich dazu gebracht, sich für ein Leben in der Nachfolge Christi zu entscheiden und sein Vertrauen ganz auf Gott und auch auf das Erlösungswerk Christi zu legen. Um nochmals zu unserem vielleicht etwas hinken oder schwachen Beispiel zurückzukommen, können wir sagen, nur wenn dem Menschen oder wenn ich euch zeigen würde, dass eigentlich die Pizza mit ein völlig unappetitliches Menü ist, dass da die ganzen Zutaten drauf schon schimmeln und verfault sind und die Schüssel nebendran, dass es sich da um einen ganz frischen, einen super leckeren Eintopf handelt, erst dann wird sich der Mensch in jedem Fall für den Eintopf und gegen die Pizza entscheiden. Gott muss etwas verändern und das ist, was die Bibel auch als Wiedergeburt bezeichnet, indem Gott unsere Gesinnung, unser Herz, unsere Neigung, unser ganzes Denken verändert. Das heißt, Gott will unseren Willen nicht manipulieren, sondern er ändert unsere sündige Natur, um uns zur Umkehr zu bringen. Und wie wir im Text gesehen haben, macht er das, indem er Christus uns offenbart. Und das zeigt sich in unserem Text auch bildhaft sehr gut, weil wir sehen können, wie Paulus nach dem Erlebnis, dass er erstmal blind war 3 Tage lang, und es ist ihm so zum Zeichen geworden, dass er wirklich blind war für Gott, dass er blind war für Christus und auch für seine Herrlichkeit, für das Evangelium. Paulus wollte ja auch davor eigentlich schon Gott nachfolgen, aber er war einfach blind dafür. Und als sich Christus ihm dann geoffenbart hat, als Gott eingegriffen, sein Denken erneuert hat, dann fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen, wie wir in Vers 18 lesen können. Und er plötzlich konnte er dann klar sehen und verstehen. Er verstand plötzlich seine Schuld, seine Verdorbenheit und er wusste, dass er sich allein auf Christus verlassen muss, um errettet zu sein. Und dann ließ er sich dann sogleich auch taufen, so auch als Zeichen. Und so sehen wir anhand des Predigttextes und auch anhand der Begebenheit von Saulus das Prinzip vom unfreien Willen und erkennen, dass Gott es war, der die ganze Zeit gehandelt hat und der Paulus eine völlige Erneuerung seiner Gesinnung und seiner Gedanken in ihm hervorgerufen hat. Und wir können sehen, wie sich eben die Wünsche und das Verlangen von Paulus so grundlegend geändert hat, dass es nicht mehr sein Anliegen war, die Gemeinde zu folgen, sondern dass es ein Anliegen war, als Teil der Gemeinde Christus zu verkündigen. In Israel und zwar in allen Synagogen und wie wir dann in den nächsten Versen sehen, selbst unter Bedrohung seines Lebens. Er musste dann schon kurze Zeit später, nachdem er angefangen hat, Christus zu verkünden, wieder aus Damaskus fliehen, weil sie ihn umbringen wollten. Und das war nicht die einzige Begebenheit, da sie Paulus umbringen wollte, sondern das zieht sich eigentlich sein ganzes Leben lang fort, dass die Juden so sehr gegen ihn dann waren und ihn umbringen wollten. Und trotzdem war es das Anliegen, Paulus Christus weiter zu verkünden. Und deswegen, wir hatten auch den Lesungstext ja gehört, schließt er eben auch ab, weil das so deutlich ist, dass es Gott war, der es bewirkt hat, haben alle Christen, die das dann gehört haben, von Paulus sind hingegangen und haben Gott für die Umkehr gepriesen und Gott dafür gedankt. Wir kommen damit auch schon zum zweiten Punkt. Ich habe ihn genannt Auserwählung. Hinter jeder Umkehr steht eine Berufung und ein Plan Gottes für unser Leben. Wenn wir uns nochmal die Begebenheit der Bekehrung des Saulus genauer anschauen, dann fällt uns noch ein weiterer Punkt auf. Und zwar Gottes souveräne Plan und seine Absicht hinter allem. Wenn wir nochmal die Verse 13 bis 16 lesen, da heißt es, da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen von diesem Mann gehört, wie viel Böses er in deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinem Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israel zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Die Begebenheit zeigt uns dann nochmal eine sehr wichtige und auch großartige Tatsache hinter jeder Umkehr. Und zwar, dass Gott Menschen auserwählt und dass er sie beruft, weil er einen Plan für sie hat, die letzten Endes seiner Verherrlichung dient. Paulus, so lesen wir hier es, so hat Gott selber zu Ananias gesagt, sollte ein von Gott aus erwähltes, ausersehenes Werkzeug sein, um insbesondere vor den Heiden das Evangelium zu verkünden. Und so ist es auch wichtig für uns zu wissen, dass Gott jeden Einzelnen von uns, welche er wählt und berufen hat, dass er für jeden Einzelnen auch einen Plan hat. Wir sind nicht zufällig von Gott erwählt worden. Nein, Gott hat uns ausgesondert, weil er eine Absicht und einen Plan mit uns verfolgt und wir dazu beitragen, dass sein Reich weitergebaut wird. Und es ist nicht irgendwas Großartiges zu wissen, dass wir nicht zufällig oder umsonst hier unser Leben auf der Erde führen, sondern dass wir wissen dürfen, Gott hat uns ganz gezielt berufen und durch das Werk Christi errettet, weil er einen Auftrag für uns hat. Er möchte auch uns gebrauchen, um seinen Namen bekannt zu machen. Und er nutzt uns schwache Gefäße für eine herrliche Sache. Und somit hat unser Leben plötzlich so unglaublich viel Sinn und ist ein deutlicher Hinweis auf unseren großen Schöpfer Gott und es bringt eben ihm die Ehre. Wir können dann die ganze Apostelgeschichte übersehen, wie sich dann der Plan Gottes erfüllt und Paulus wirklich das Werk tut, zu dem er auch berufen worden ist. So wie es Gott ihm Ananias angekündigt hat, so wird es auch passieren. So zieht sich das durch die ganze Apostelgeschichte und durch das ganze Leben des Paulus. Paulus hat den völlig neuen Zweck für sein Leben, zuvor die Christen verfolgt und jetzt verkündigt er selber Christus, selbst unter Bedrohung seines eigenen Lebens. Und so wird, finde ich, auch sehr deutlich, dass es nicht einfach darum geht, dass jetzt ein Mensch errettet ist und sich zu Jesus bekehrt, sondern es geht um viel mehr. Es wäre ein verkürztes Evangelium zu sagen, es ist die Rettung und das ist alles, mehr ist nicht, sondern Gott beruft Menschen zum ewigen Leben, weil er ein Ziel mit uns hat, nämlich, dass wir seinen Namen verkündigen und dass sein Name groß gemacht wird. Es geht letzten Endes um Gottes Name und um seine Verherrlichung und um nicht weniger. Und so mag es sein, dass sich vielleicht äußerlich wenig ändert, wenn Gott das Denken eines Menschen uns verändert und sein Herz erneuert. Es muss nicht immer für alle so super offensichtlich sein. Und doch hat der Mensch von diesem Zeitpunkt an einen Zweck und ein Ziel, nämlich seinen Namen zu verherrlichen. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir alle große Missionare, so wie Paulus, werden. Und doch haben wir auch in unserem, ja, wenn auch kleinen Wirkungskreis, die Aufgabe, Christi Name groß zu machen, ihn zu bekennen und eben das Evangelium weiterzugeben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und somit haben wir eben auch einen Sinn für unser Leben, der in Gott selber begründet ist und nicht in uns. Wenn Gott einen Menschen errettet, dann weil er einen Zweck für ihn hat. Gott verfolgt eine Absicht mit unserem Leben und das dürfen wir uns gerade auch dann vor Augen führen, wenn es auch mal durch Schwierigkeiten geht. Weil wir dann wissen dürfen, dass diese Schwierigkeiten garantiert nicht grundlos geschehen können, sondern dass Gott auch mit diesen Schwierigkeiten ein Ziel und einen Zweck verfolgt in unserem Leben und dass es letzten Endes sonst am besten und dann eben auch zu seiner Verherrlichung dienen wird. Paulus greift dieses Thema selber nochmal auf in 1. Timotheus 1, 12 bis 7. Und zwar schreibt er da eben an Timotheus: Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich unwissend im Unglauben gehandelt habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, damit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt, dass seine Bekehrung eigentlich ein Vorbild ist für alle, die noch an Christus glauben würden, weil er der größte Sünder unter allen ist. Was will er uns damit sagen? Er will uns damit sagen, dass wenn Gott dazu in der Lage ist, ein Leben wie Paulus, der der größte Verfolger der Christenheit war, so sehr verändern kann, dass er Christus sein Leben lang bekennt und zum größten Missionar wird, dann dürfen wir auch die Gewissheit haben, dass Gott dazu in der Lage ist, auch unser Leben zu gebrauchen und dass Gott dazu in der Lage ist, den größten und ja, schlimmsten Sünder zu Christus zu bekehren und sein Leben zu seiner Verherrlichung zu gebrauchen. Lass uns nun abschließend auf den dritten Punkt und die praktische Anwendung vom Predigttext kommen. Ich habe ihn genannt Heiligung. Umkehr und verändertes Denken soll unser ganzes Leben prägen. Wir haben anhand der im Predigttext beschriebenen Umkehr vom Saulus zum Paulus gesehen, dass Gott es ist, der am Wirken ist und dass er eine Absicht damit verfolgt. Und ja, dies hat auch deutliche Auswirkungen auf unsere Sichtweise über Evangelisation, aber auch auf Kindererziehung. Wir wissen, dass wir weder unsere Kinder noch unsere Nachbarn zum Glauben an Gott hin manipulieren können. Vielmehr sind wir auf Gottes Wegen angewiesen und müssen darauf vertrauen und auch ernstlich dafür beten, dass Gott die Herzen unserer Kinder, aber auch unserer Familien oder wem wir auch immer das Evangelium erzählen, dass er es verändert und ihr Denken erneuert. Dass er ihnen ein neues Herz und somit die Neugeburt schenkt und ihnen die Augen für das Evangelium und für seine Herrlichkeit öffnet. Denn wir, klar, wir haben den Auftrag, ihnen das Evangelium zu verkünden, aber wir wissen auch, dass wir es noch so gut erklären und argumentieren können, aber dass es letzten Endes Gottes sein muss, der ihnen die Augen dafür öffnet, dass er es in ihnen bewegt, ihr Herz verändert, dass sie dazu in der Lage sind, das Evangelium zu verstehen und Christus zu folgen. Ansonsten wird nämlich der Mensch immer wieder ja den falschen Weg gehen, wird aufgrund seiner Sünde immer wieder den und aufgrund seiner Verlangen immer wieder den anderen Weg einschlagen und sich von Gott abwenden und nichts mit Gott zu tun haben wollen und, ja, und seine Rettung missachten, wie es eben auch in Epheser 2 steht. Aber da wir anhand des Umstands von Paulus erkennen können, dass Gott sogar den größten Sünder und Christenverfolger zu Christus selbst bekehren und sein Leben zu seiner Verherrlichung gebrauchen kann, brauchen wir uns auf der anderen Seite aber auch nicht entmutigen lassen und dürfen beständig eben auch für unsere Liebsten ins Gebet gehen, die nichts von Gott wissen wollen und im Gebet für sie einstehen. Wir dürfen ganz sicher wissen, dass Gott dazu in der Lage ist, jedes Herz zu verändern und wenn es noch so verhärtet ist. Vorletzte Woche war Robert Gönner hier und der hat so ein bisschen von seinem Leben erzählt und was ich sehr beachtlich fand, er hat unter anderem auch davon erzählt, dass er 40 Jahre lang für seinen Vater gebetet hat. Und vermutlich hat Gott dieses Gebet erst kurz vor dem Tod seines Vaters erhört, sodass sein Vater das Evangelium verstehen durfte. Und ich fand es so schön, dass er da nicht entmutigt worden ist, so viele Jahre für seinen Vater zu beten, so viele Gespräche zu führen, so viele Diskussionen zu haben und doch immer in Liebe für seinen Vater auch im Gebet einzustehen und darum zu bitten, dass Gott doch sein Herz verändern würde. Und das soll auch für uns eine Ermutigung sein, auch eben Paulus soll für uns eine Ermutigung sein, da mit Ausdauer dran zu bleiben und dabei Hoffnung zu haben, dass Gott wirklich dazu in der Lage ist, Menschen Herzen zu verändern. Zum anderen konnten wir auch sehen, wie mächtig Christi Werk und sein Wirken ist und wie alles damit begann, dass Sauls Herz und sein Denken erneuert wurde. Saulus wurde von einem Verfolger der Christen zu einem Prediger von Christus. Bei Paulus können wir sehen, wie diese Umkehr, das erneuerte Herz und auch sein ganzes Leben und seinen ganzen Dienst geprägt hat. Und ich habe schon gesagt, wenn auch die meisten von uns nicht auf so ein großes Bekehrungseignis zurückschauen können, es kommt eigentlich gar nicht darauf an. Wichtig ist nur, dass Gott unser Herz verändert und unser Denken erneuert hat und dass wir in diesem Prozess der Gesinnungsänderung, oder wir können auch sagen, im Prozess der Heiligung bleiben. Denn die Welt denkt völlig anders und ich meine, es wäre töricht zu glauben, dass wir immun sind für die Einflüsse der Welt und des Teufels. Daher müssen wir unsere Gesinnung und unser Denken immer wieder erneuern lassen. Und an dieser Stelle sind wir völlig abhängig von Christus und von seinem Wirken. Paulus schreibt in Römer 12, Verse 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, die Offenbarung Christi hat die Sinnesänderung bei Paulus vorgerufen und Christus offenbart sich auch heute noch durch sein Wort. Und so müssen wir uns vor Augen führen, dass wir weiterhin darauf angewiesen sind, dass Christus sich durch sein Wort uns offenbart und unser Wesen durch die Erneuerung unseres Sinnes verändert, sodass wir es, wie wir es in Römer gerade gelesen haben, Gottes Willen erkennen und uns danach ausrichten. Denn als Menschen entscheiden wir immer nach dem, was unser Herz, nach was unsere Gesinnung trachtet. Die Bibel sagt mal, dort, wo unser Schatz ist, dort wird auch unser Herz sein. Wenn Christus unser größter Schatz, unser Ein und Alles sein soll, dann bedarf es eben auch, dass wir ins Gebet gehen, dass wir in seinem Wort nach ihm suchen. Dadurch wird er an uns wirken und unsere Gesinnung erneuern, sich uns als herrlich und begehrenswert darstellen und so wirklich zu unserem größten Schatz werden. bzw. unser größter Schatz bleiben. Und dann werden wir auch die richtigen Entscheidungen treffen, ja, Gottes Willen erkennen, und Gott gebraucht uns zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.
Danke, Stefan. Wir singen als nächstes das Lied Nummer 37.